ihr lieben Stader, ich muss mich schon sehr wundern. Also bei allen Gesprächen im Blick auf einen möglichen Wechsel hier nach Stade bin ich weder von euch Ältesten, noch von den Mitarbeitern, noch bei der Gemeindebefragung sozusagen hinteran gefragt worden nach meinen Schulzeugnissen. Weder von der Grundschule, noch vom Gymnasium, noch von meinem Abschluss damals im theologischen Seminar in Ebersbach. Warum eigentlich nicht? Ja, im Ernst, wir hatten einen Studienkollegen, der hat sich so reingehängt, der war immer unglücklich, wenn er nichts zu tun hatte. Und der kam dann aber dann, Christian, was kann ich denn noch lernen? Was kann ich denn noch lernen? Und den habe ich irgendwann mal versucht zu erden, sag du kannst dann unter die Kanzel hängen, Hebräisch 1, Griechisch 1, und dann hängst du das unten drunter und dann kann das jeder sehen. Nein, was ich mit dieser Frage eigentlich meinte oder mit dieser Feststellung, es fragt mich kein Mensch mehr nach. Damit wollte ich jetzt auch nicht Abiturienten verunsichern, zu sagen, es interessiert mich, macht mal und irgendwann fragt euch keiner mehr. Es gehört einfach dazu, ja. Aber wir wissen auch, wer eine Ausbildung macht, ganz gleich, ob Schule, Lehre, Studium, wann auch immer, der weiß genau, wenn ich den Abschluss habe, dass vielleicht irgendwo per Zertifikat, wie auch immer, ich bin nicht fertig. Ich weiß dann nicht einfach Bescheid und jetzt ins Leben, hoppla, jetzt komme ich. Ich habe auch gesagt, so trete ich hier auch nicht an. Ich weiß auch nicht, wie Gemeinden ticken, wie es geht. Überhaupt nicht, sondern jeder weiß, es zieht noch ja, weiteres nach sich, sprich Fortbildung. Es gehört mit dazu. Stillstand oder Status quo erreicht zu haben, reicht nicht aus, sondern ein Leben lang zu lernen. Und das ist eine ganz große Chance. Ich darf lernen. Und das gehört für mich auch unbedingt zu dem, was wir jetzt eben schon Jesus nachfolgen, was einfach mit dazu gehört. Es scheint mir eine Tätigkeit zu geben, wo wir eben halt meinen, ich brauche nicht mehr lernen. Das ist, glaube ich, genau das als Christ. Ich habe mich bekehrt, Punkt. Ich bin fertig, kurz vorm Himmel. So, dann werde ich vielleicht noch befördert, so habe ich das gehört, bei der Heilsarmee heißt das, wenn jemand stirbt, dann wird er befördert. Sprich, der ist dann wirklich da, wo wir alle einmal sein wollen? Fragezeichen? Vielleicht jetzt noch nicht, aber doch grundsätzlich, die Zielmarkierung ist da schon fertig. Aber haltet ihr euch, hältst du dich für einen fertigen Christen? Er sagt, Ziel erreicht? Beim Navi ist das toll, wenn er sagt, Ziel erreicht. Finde ich klasse. So, ich habe es geschafft, habe mich nicht verfahren, wie auch immer, endlich angekommen. Aber als Christ zu sagen, ich bin und ich bleibe unterwegs. Ich habe es noch nicht erreicht. Ich weiß noch nicht alles. Und dann zu sagen, ich bleibe Auszubildender. Gestehen wir uns das ein? Hältst du dich für einen Auszubildenden? Bei Jesus, das waren 3 Jahre. Studium, naja, 5 Jahre, 6 Jahre, vielleicht so in so eine Richtung. Aber dann zu sagen als Christ, Mann, meine Ausbildungszeit ist ganz schön lange. Ich bin schon einige Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Und doch echt immer noch unterwegs zu bleiben. Und ich möchte versuchen, mit euch so ein paar Lernziele anzugucken. Jesus nachfolgen, eine Entscheidung mit Folgen. Also nicht nur mit Konsequenzen, sondern mit Folgen. Das heißt, mit einem Ja. Wir haben das gesungen. Ich weiß nicht, ich will dir folgen. War das eine Lüge? War das eine Absichtsbekundung? War das blauäugig? Haben wir einfach mitgemacht? Weil man macht ja einfach mit. Vielleicht haben wir das Glück gehabt zu sagen, wir durften noch nicht singen. Ich habe ja gar nicht gesungen. Aber nehmt das mal ernst, das von vornherein mit im Blick zu haben. Hört das einmal als Aussage, eine Entscheidung mit Folgen, Ausrufezeichen, ja. Und einmal eine Entscheidung mit Folgen, will ich das denn überhaupt? Die Jünger damals, für die hatte das Konsequenzen. Die haben zum Teil ihren Beruf, ihre gesicherte Existenz an den Nagel gehängt. Die haben sich auf etwas eingelassen. Klar, sie wussten es. Das haben manche Rabbis, die haben Jünger gehabt, Auszubildende. Aber was wird kommen? Jesus, ist der so gut einzuschätzen? Weiß ich, wo ich mit dem lande, wo es hingeht? Ob sie auch das Kleingedruckte schon im Blick gehabt haben? Wir sind es gewohnt, mit so Sternchen oder so hochgestellte 1, 2, dann muss ich gucken, da ist was dran. Gab es das bei Jesus auch? Oder wer Jesus nachfolgen will, der folgt Jesus dahin, wo er hingeht. Das heißt, er bestimmt die Richtung. Im ganz konkreten Fall, will ich das? Bin ich da, wo Jesus mich hinhaben will? Das ist eine Frage, die hat Martina und mich durchaus auch im Blick auf den Wechsel bewegt. Dass wir sagen, wir möchten genau da sein, wo Jesus uns hinhaben will. Aber das ist nichts Pastorales, sondern das ist etwas für dich als Christ. Bist du an der Stelle? Es ist etwas für dich, Andreas, du hast uns so tolle Stellenanzeigen genannt. Aber genau das ist es eben halt auch. Bin ich auch in meiner Gemeinde an dem Platz, an dem Jesus mich hinhaben will? Und ich habe selber gelernt, ich bin in Sachen reingekommen, da hätte ich früher gesagt, never ever. Ich kann mich an meine erste Bibelarbeit erinnern. Die Leute, die es immer gemacht haben, die waren nicht da. Wer macht es? Ich hätte mich nie getraut, wenn die Leute, die fand ich immer toll, die haben das so souverän, so klasse gemacht, keine Chance. Und jetzt? Und dann habe ich mich rausgetraut, so wie Freddy eben. Rausgetraut, nicht aus meiner Tasche, aber aus der Versenkung. Und es probiert. Und es war nicht so schrecklich, wie ich gedacht habe. Aber es war halt auch mit Fehlern und Zittern und Zagen und Herzklopfen und sowas verbunden. Und normal weiß ich, wenn man von hier vorne sagt, wir brauchen Mitarbeiter, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Das gilt immer den und den und den, aber mir nicht. Also hier mit hineinzuhören, zu sagen wirklich, bist du an der Stelle, an der Jesus dich jetzt haben will? Das ändert sich ja durchaus auch noch einmal. Bist du bereit, dich von ihm korrigieren zu lassen? Oder möchtest du vielleicht nur bestätigt werden? Weitermachen. Alles gut. Mach mal so. Läuft. Ich weiß nicht, wer von euch den Ausspruch kennt, die erfahrene Frau folgt ihrem Mann, wohin sie will. Jetzt, ja, der Lacher war ja provoziert, aber jetzt, ich habe noch einen im Sinn dabei und den finde ich viel fieser letztendlich. Ich habe mir das überlegt, wie sieht denn das aus im Blick auf unser Christsein? Machen wir das da vielleicht ähnlich? Der erfahrene Christ folgt seinem Herrn, also folgt Jesus, wenn er will, wohin er will und wann er will, also wann ich will, folge ich Jesus, wie ich will und wohin ich will. Sieht so nicht zum Teil Nachfolge aus. Und dann hast du uns den Text gelesen. Jesus sagte zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, da steckt das Will schon wieder drin. Will, es ist eine Entscheidung. Ja, ich will. Dann muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, nicht fertig nach dem ersten Tag, nach der ersten Woche, dem ersten Jahr und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Geben wir was auf? Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Wer sich meiner oder meiner Botschaft schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in seine Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel wiederkommt. Ein Text, den habe ich so oft gelesen. Aber ich finde, der hat es wahnsinnig in sich. Ist es eine Einladung von Jesus oder ist das eine Ausladung? Da sind Risiken und Nebenwirkungen nicht mit drin. Jesus macht keine Mogelpackung draus. In aller Deutlichkeit. Und kurz vorher, wenn man den Text mal nach vorne hin öffnet, dann liest man, Petrus hat ein klares Bekenntnis zu Jesus abgelegt. Ganz deutlich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Jesus dann sagt, so das erste Mal ankündigt, wohin sein Weg denn führt. Und das ist kein Halleluja-Weg, sondern das ist ein Weg ans Kreuz, ins Leiden hinein. Also Nebenwirkung und dann diese Herausforderung. Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen mitzunehmen. Jesus nachfolgen. Und ich finde, an der Stelle ist unwahrscheinlich, ich rede nicht gerne von der Nachfolge. Das hat so was Statisches für mich. Sondern Jesus nachfolgen, das ist eine Tätigkeit. Ein Unterwegssein, sich auf den Weg machen, die Position verlassen, Neues zu wagen. Und wir sind oft gefragt worden, seid ihr denn schon zu Hause? Ich habe gesagt, wir sind noch nicht zu Hause hier in Stade. Wir sind angekommen. Aber wir arbeiten dran. Wir sind unterwegs. Wir bleiben ein Stück unterwegs. Eine Entscheidung jetzt, wer mir nachfolgen will. Es gibt Entscheidungen, die wollen reiflich überlegt werden. Berufswahl, das macht man nicht mal so eben so beim Tee trinken am Nachmittag. Oder man sucht sich seinen Ehepartner auch nicht so, ene mene mu und raus bist du aus. Funktioniert nicht. Und mit dem Wohnort ist auch nicht so. Augen zu, Globus drehen lassen, da will ich hin. All das läuft nicht. Und es gibt andererseits, es gibt Entscheidungen, die müssen schnell gefällt werden. Ich kann nicht in eine Kreuzung reinfahren und dann erstmal anhalten, Warnblinker anmachen und mir jetzt überlegen, ja, wo möchte ich eigentlich hin? Fahre ich jetzt heute nach links, Mitte, rechts und dann kommen die alle auf mich zu und die Entscheidung wird nicht leichter. Nein, so lächerlich sich das anhört, ich muss Entscheidungen treffen. Das gehört zum Leben dazu. Jesus nachfolgen war, ist und bleibt immer freiwillig, nie gezwungen. Banal oder auch nicht. Es ist kein Gruppenzwang und kein Automatismus. Nicht von den Eltern übernommen und auch nicht, das zieht sich nicht gerade immer so durch, sondern es bleibt wirklich eine Herausforderung. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, ja, die wir treffen können, aber nicht müssen mit dem Ja. Wir können auch sagen, weiß ich nicht, warte ich ab, will ich nicht, jetzt doch nicht. Aber es ist gleichzeitig eine Wiederholungsfrage. Ich habe im Urlaub eine Trauung gehabt, da habe ich dem Ehepaar auch gesagt, dieses eine Ja am Anfang einer Ehe reicht nicht. Das braucht viele kleine Ja's und immer wieder Ja's. Und gerade da, wo es kritisch ist, braucht es ein Ja wieder zueinander. Und genauso läuft es hier auch. Willst du Jesus immer noch, bin ich zu schnell, irgendwie hängen geblieben, willst du Jesus immer noch nachfolgen? Das heißt heute, ich stelle dich vor diese Frage, willst du Jesus heute nachfolgen? Heute, das was gestern war, ich sag's mal ganz hart, interessiert nicht mehr. Heute, gehst du heute hier raus und sagst, Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst, wohin du mich stellst, wo du mich gebrauchen willst, ja oder nein. Deine Entscheidung, ich kann nicht hineingucken. Im damaligen Judentum war es üblich, sich Lehrmeister zu suchen, Rabbis genannt, klar. Und bei Jesus setzt sich diese Tradition nicht nur fort, sondern Jesus, der lädt seine Leute, seine Auszubildenden, nicht nur in eine Lehrgemeinschaft ein. Das heißt, er bringt ihnen nicht nur etwas bei, sondern er macht etwas, was ja, Lehrer so in der Form gar nicht durchhalten können, eine Lebensgemeinschaft. Die laufen ihm überall hinterher. Die gucken ihm über die Schulter. Sie sehen mit welchen Leuten redet er denn da? Wie geht er mit denen um? Wie geht er mit den Leuten um, die ihm quer kommen? Was macht unser Rabbi? Und wo fordert er sie dann eben halt entsprechend auch heraus? Also das Lernen vollzieht sich nicht abgelöst vom Leben, sondern mittendrin. Und das ist doch nichts anderes bei uns auch. Im Gottesdienst sitzen ist harmlos, ist schön. Alles guckt mich an, super Sache, alles guckt nach vorne. Aber was machst du denn hinterher, wenn du alleine bist, wenn du hinterm Steuer sitzt? Wie viele Tiere begegnen dir denn auf der Straße oder mit Schimpfwörtern gespickt? Esel und anderes Viehzeugs. Ja, das hört sich so weit weg an, aber genau da vollzieht sich doch Nachfolgen. Nehme ich etwas von dem mit? Wie sieht es aus? Wie und wodurch lernen wir gemeinsam in unseren Gemeinden? Denn das ist auch etwas, was keiner für sich alleine tun muss. Damals gab es die Jüngerschaft, also einen Kreis, nicht nur den Zwölferkreis, verschiedene Ordnungen und genauso auch. Das heißt, wir lernen gemeinsam in Kleingruppen und an vielen anderen Stellen, wo wir miteinander unterwegs sind. Wo ruft Jesus uns heraus aus unserer Bequemlichkeit, aus einer Gewohnheit, aus einer Tradition, einer Normalität, aus unserem Trott und in eine neue Radikalität hinein? Gerade durch Corona sind wir doch herausgefordert, vieles, was so lieb geworden ist und so selbstverständlich war, in Frage zu stellen, zu sagen, können wir das als Gemeinde auch weiter so machen? Wollen wir das als Gemeinde so weitermachen? Will ich das als Einzelner so weitermachen? Es ist doch die Chance, noch einmal zu sagen, folge ich Jesus immer noch, so wie er es will und nicht so, wie ich schon immer gedacht und gemacht habe. Vielleicht bin ich ja schon längst falsch abgebogen. vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Vielleicht stecke ich in der Sackgasse drin. Vielleicht fahre ich meinen eigenen Stiefel. Wenn Jesus dich heute fragen würde, willst du mir folgen durch dick und dünn? Wie sieht deine Antwort aus? Und dann würde ich dich bitten, guck dir nochmal den Beipackzettel an. Das Kleingedruckte, Risiken und Nebenwirkungen. Jesus nennt sie, keiner muss die Katze im Sack kaufen. Auch wenn wir schon so lange unterwegs gewesen sind. Ein zweiter Gedanke, macht ihr das da hinten schon immer? Oder schaffe ich das irgendwie so, Technik, so? Also es kann sein, es könnte sein, dass ich da irgendwas eingebaut habe und nicht ausgebaut habe. Das wäre auch möglich. Im Zweifelsfalle war ich das. Das ist immer gut. Pastor ist schuld. Der kann das. Ab. Also Selbstverleugnung konkret. Das heißt, etwas, was Jesus hiermit nennt, in einer Zeit, in der es mehr um Selbstverwirklichung geht, das heißt, ich, meiner, mir, mich, ich will zum Zuge kommen, ich will auf meine Kosten kommen, wo viele selber auf der Suche nach Followern sind, Leute, die mir die nötigen Klicks verabreichen, wo Toleranz zwar gefordert, aber nicht gewährt wird. Alle haben ein Recht auf meine Meinung. Oder wo eben halt auch der Wert an der gesellschaftlichen Akzeptanz gemessen wird. Wo keiner mein Ich unter der Schminke der Heuchelei erkennen darf. Wo derjenige, der eine Schwäche eingesteht, rigoros niedergemacht wird. Wo Flexibilität mit Unverbindlichkeit verwechselt wird. Da ist dieser Satzteil von Jesus eigentlich starker Tobak, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was zählt denn bei uns im Leben? Der Freizeitfaktor? Der Spaßfaktor? Das Adrenalin, der Sport, die Gesundheit, das Geld? Mein Besitz? Der Erfolg, die Karriere, die Familie, meine Bequemlichkeit? All das, was ich hege und pflege, was ich genieße? Ich will das nicht madig machen, versteht das nicht falsch. Ich bin nicht der Spaßverderber oder der Spielverderber. Darum geht es Jesus ja auch nicht. Aber dann gibt es solche Sprüche wie, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Wunderbar und einfach. Jeder muss mit sich selbst fertig werden. Ich glaube, das sind alles so Spielarten von Egoismus. Mit solchen und ähnlichen Grundsätzen schaden wir unseren Mitmenschen. Den Menschen in unmittelbar neben uns und damit uns selber. Du schadest dir selbst. Welche Vorstellung haben wir von dem, was Jesus hier von uns erwartet und auch fordert? Ich höre hier bei Jesus ja den Wunsch, uns sozusagen von uns selbst zu befreien. Wer sein Leben selbst bestimmen will, wird den Weg Jesu nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können. Wer tun und lassen will, was er selbst für gut und richtig hält, der passt nicht zu Jesus. In aller Deutlichkeit. Gestehen wir uns das ein? Im Grunde genommen stellt Jesus hier eine Vertrauensfrage. Dieses, worin letztendlich willst du mir vertrauen? Und dann, worin zeigt es sich, dass du dein Leben Jesus anvertraust? Kannst du das irgendwo dran festmachen? Prüf das mal für dich. Woran kann man das sehen? Woran machst du das für dich fest? Wer seine Existenz selbst sichern will, der führt gerade dadurch seinen Untergang herbei. Das sagt Jesus. Wir sind es gewohnt, viele Versicherungen zu haben. Aber für alle Eventualitäten sind wir immer noch nicht abgesichert. Geht gar nicht. Wer sein Leben dran gibt, wirklich zu sagen, ich möchte das tun, was Jesus will. Wer auf sich selbst verzichtet in dem Sinne. Und das hört sich so negativ an. Aber das Positive dran ist, die Erfüllung kommt dadurch, dass ich da bin, wo Jesus mich haben will. Deswegen ist das eine Befreiung, so wie ich es eben genannt habe. Also Selbstverleugnung, der Verzicht auf sich selbst, ist Preisgabe an Jesus. Nur Jesus hat auch gesagt, dass keiner zu kurz kommt, der ihm folgt. Seine Jünger haben ihn gefragt, was bekommen wir dafür? Wir haben Familie verlassen und wir bekommen neue Familien. Wir geben manches dran, weil wir eben halt ja, flexibel unterwegs sind. Hans-Peter Reuer, ein österreichischer Bergführer, evangelikaler Prediger, Buchautor, stellvertretender Leiter der internationalen Fackelträgerbewegung, von dem stammt folgendes Zitat: Erst in der Gemeinschaft mit Gott kommt meine wirkliche Persönlichkeit zum Ausdruck, weil Gott jetzt die Freiheit hat, mich wieder seinem Bild ähnlich zu machen. Nochmal. Erst in der Gemeinschaft mit Gott kommt meine wirkliche Persönlichkeit zum Ausdruck, weil Gott jetzt die Freiheit hat, mich wieder seinem Bild ähnlich zu machen. Wichtiger als meine Vorstellung von meinem Leben ist Gottes Vorstellung von meinem Leben. Das gilt für dich in gleicher Weise. Oder ein anderes Zitat von Michael Denstedt: Die Gretchenfrage lautet also, vertraue ich Gott so rückhaltslos, dass ich bereit bin, mein Leben mit allen Herausforderungen anzunehmen, ihn führen zu lassen? Und dann zitiere ich noch einen, weil ich gerade so dabei bin, Dietrich Bonhoeffer, einer meiner Lieblingsautoren, muss ich ja sagen. Selbstverleugnung heißt nur, Christus kennen, nicht mehr sich selbst, nur noch ihn zu sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum nur, er geht voran, halte dich fest an ihm. Das ist doch ein ganz toller Nenner. Er geht voran, halte dich fest an ihm. Bleib in der Spur. Das ist genau das eigentlich. Das fällt uns selbstbestimmten und auf Selbstverwirklichung bedachten Leuten, glaube ich, nicht in den Schoß. Das braucht das ja. Ich will das. Und gucken, wo ich raus bin. Ja, und ich nehme das so, das nächste direkt mit dazu. Kreuz tragen. Auweia. Was verbinden wir mit dem Kreuz? Ich habe es im Kreuz. Ja, ich war im Garten. Also habe ich es im Kreuz, weil ich mich immer gebeugt habe. Ist auch ein Kreuz, ja. Oder das dekorative Kreuz um den Hals herum. Ganz toll, aus Gold, darf es ein bisschen näher sein. Nur, was sagt das Kreuz aus? Es sagt nichts über den Träger, die Trägerin aus. Ein Kreuz um den Hals hängen kann sich jeder. Sagt nicht, das ist ein Christ. Oder ein Kreuz irgendwo dran, sagt genauso wenig aus wie ein Fisch auf dem Auto. Das sagt nicht über den Fahrstil aus. In keinster Weise. Unser Sohn hat auch mal gesagt, Entschuldigung, Paul, der ist gerade nicht da, aber ich mache mir sowas nicht aufs Auto drauf. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder manche, bei manchen müsst ihr so ab 100... zuklappen. So, weg, sodass man es nicht mehr mitbekommt. Wäre ja Aushängeschild. Nein. Aber damals, Kreuz ist, es ist spannend eigentlich zu sagen, wer hängt sich schon ein Folterungswerkzeug um den Hals? Guillotine würde sich keiner um den Hals hängen. Und damals war das ja so. Die Verurteilten, die mussten dieses Querbalken auf die Schulter nehmen und zur Hinrichtungsstätte selber tragen. Von Jesus wissen wir, er ist ein paar Mal gefallen. Das heißt, das Eigentliche war noch nicht mal nur die Kreuzigung, sondern auf dem Weg dahin, diese Spießrutenlaufen, als Ausgestoßener durch die Straßen hindurch geführt zu werden, angespuckt zu werden, verhöhnt zu werden, durch die Volksmenge hindurch sich hindurchzuschleppen. Und wenn Jesus davon redet, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, dann meint Jesus, ja, nimm mal diesen Balken auf und dann lauf los. Das heißt, du bist verurteilt, Christ zu sein. Du bist verurteilt, man darf es sehen, du bist mit Jesus unterwegs. Oh, will ich das, dass jeder sieht? Manchmal bin ich doch ganz froh, dass in meinem Display nicht alles lesbar ist, was ich so denke und so. Und jetzt mit einem Mal sagt Jesus, Kreuz tragen, nimm was auf dich und dann lauf los. Aber darum geht es, um die die Konsequenzen der Nachfolge, das, was sichtbar wird. Der Vergleich zielt also nicht zuallererst auf das Sterben. Nein, es zielt auf diesen Weg dahin sozusagen. Der Weg wehrlos, der Weg ausgestoßen. Ist Kreuztragen dann nicht aus der Mode gekommen? Will ich mein, ist auch nochmal spannend, mein Kreuz tragen? Das ist nicht das gleiche wie Martinas. Oder wie dein Sabine, oder, sondern ich habe meins und du hast deins. Persönlich angepasst. Und vielleicht drückt dich deins mehr als mich meins, weiß ich nicht. Aber all das, welche Unannehmlichkeiten gibt es heute auszuhalten? Wir leben doch eigentlich in einem sehr geschützten, sehr überschaubaren Rahmen, in unseren Breitengraden? Leben wir nicht oft dann eher so im Vermeidungsmodus oder in perfekter Anpassung? Ach, wie gut, dass niemand weiß. Oder habe ich den Mut? Was ist dein persönliches Kreuz? Widerstand bei Menschen, die dich lieben? Wissen das deine Leute, dass du Christ bist? Wagst du es, den Mund aufzumachen, wenn das gegen deine Überzeugung geht? Oder wie sieht es aus? Haben wir als Christen Mut, in der Gesellschaft ausgelacht zu werden? Für unsere antiquierten Meinungen? Für dieses alte Buch, aus dem wir lesen? Andreas hat das in der Hand, ja. Wer sitzt? Ich habe so jemanden vor Augen, der auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn sitzt und es in seiner Bibel liest. Ha, 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 ha. Aber er macht es. Und der kennt seine Bibel besser als ich meine. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Oder wie sieht es aus? Angriffe von etablierten religiösen Persönlichkeiten. Verkündigung einer unattraktiven Botschaft. Gott liebt dich. Ja, schön. Jesus will alle. Ja. Wie sieht es aus mit übler Nachrede? Könnte man jetzt ganz viel mit nennen. Dietrich Bonhoeffer, ich zitiere ihn wieder gerne, Kreuz ist nicht Ungemach und schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bindung an Jesus Christus allein erwächst. Kreuz ist nicht Zufälliges, jetzt kommt das, sondern notwendiges Leiden. Kreuz ist nicht an die natürliche Existenz gebundenes Leiden, sondern an das Christsein gebundenes Leiden. Also an Jesus Christus gebundenes Leiden. Nicht wie habe ich es schwer. Martin Luther drückt es vielleicht noch einfacher aus. Für einen jeglichen steht ein eigenes Kreuz bereit, für jeden nach dem Maß seiner Kraft. Das tröstet mich. Der ist Realist, sagt nicht alle das Gleiche, überhaupt nicht. Das Kreuz, und das ist nochmal so, vielleicht auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu halten. Das Kreuz war das Lebensziel Jesu. Daraufhin hat er zugelebt. Das wusste er, das kommt. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ganz sicher. Wie stellen wir uns unser Lebensziel als Christ vor? Friede, Freude, Eierkuchen, Paradies, so irgendwo solche Zustände wie im Schlaraffenland, ein Platz an der Sonne, Leben nach dem Lust- und Laune-Prinzip oder Leben mit Jesus, mit Kreuz, mit Nebenwirkungen. Und Jesus sagt, täglich. Ich gehe nicht so in den Tag hinein. Ich gehe nicht, auch was wird heute Schlimmes auf mich zukommen. Aber bin ich bereit auch dazu? Und ein letzter Gedankenkreis. Nachfolgen, ganz banal, heißt hinterher. Wir leben gerne auf der Überholspur, besonders auf der Autobahn, zu gucken, wie komme ich schnell vorwärts, schnell an mein Ziel. Oder eben halt schneller, höher, weiter. Bei Krediten kauf dir heute schon das, was du dir eigentlich morgen erst leisten kannst. Ins Heute reintransportiert. Aber Jesus nachfolgen funktioniert. Vielleicht ist das banal, aber es funktioniert nicht ohne Jesus. Es funktioniert nicht vor Jesus, es funktioniert nicht in sicherem Abstand zu Jesus, sondern Nachfolgen passiert in der Nähe zu Jesus. Also dran zu sein an ihm, im Blickkontakt zu sein, in seiner Nähe. Und vielleicht dreht er sich dann ab und an um und guckt dich an und sagt, wo bleibst du? Hey, bleib dicht an mir dran. Wer zu Jesus gehören will, muss die Wege mitgehen, die er geht. Und gestern bei unserem Zusammensein, da hatte da der Wolfgang, glaube ich, so dieses, dass er erzählt unter anderem, dass er, genau, du hast das erzählt, jetzt ja, und zwar mit den 100 Metern, dass du nicht zugelassen wärst. Warum? Weil du die in 7,9 läufst. Warum und weshalb? Weil du eine Abkürzung kennst. Ich fand die Idee gut, weil ich glaube, wir haben manchmal solche Vorstellungen im Blick aufs Christsein. Ich kenne eine Abkürzung in der Nachfolge. Ich bin schneller als Jesus am Ziel. Also von daher, danke dir für das Beispiel. Passte sehr gut. Also, und Jesus sagt, nee. Abkürzung ist nicht. Folg du mir nach. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. als nach der Auferstehung Jesu und er in diesem seelsorgerlichen Gespräch mit Petrus war, ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus sieht dann da noch so einen anderen Jünger und sagt, was ist eigentlich mit dem? Und Jesus sagt, mit meinen Worten ausgedrückt, das geht dich gar nichts an, sondern pass auf, dass du mir folgst. Du. Und das heißt an der Stelle eben halt, du bist für dein Hinterhergehen. Und was ist dein nächster Schritt? Wie sieht dein nächster konkreter Schritt aus in deiner Nachfolge Jesus hinterher? Vielleicht einen Schritt schneller zu gehen? Sagen, ich brauche wieder Anschluss? Vielleicht den Schritt in eine Arbeit hineinzugehen, wo du sagst, habe ich noch gar nicht vorgehabt, überhaupt nicht auf dem Schirm? Vielleicht doch nur einfach zu sagen, ich bete treu und regelmäßig. Das geht ja nicht um Aktivismus, in keinster Weise. Folge du mir nach. Es geht Jesus darum, dass wir unsere eigenen Lebenspläne und Vorstellungen ihm unterordnen, ihm nachordnen. Ist das für uns attraktiv, wenn Jesus die Führung beansprucht, als Einzelne, wie auch für uns als ganze Gemeinde? Und Jesus macht eine Verlust- und Gewinnrechnung auf. Du kannst viel gewinnen und du kannst ganz viel verlieren. Und so dieser kurzfristige Gewinn, sagt Jesus, ist zu kurz gedacht. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Woher kommt das? Max und Moritz, genau. Also vom Ende her entscheidet sich das. Das heißt, von Gottes Perspektive entscheidet sich das, ob dein Leben am Ziel ankommt, ob wir wirklich dieses Ziel erreicht haben, ob du dein Ziel erreicht hast. Sich an Jesus verlieren bewahrt uns vor dem Selbstverlust. Hans-Peter Reuer zitiere ich nochmal, anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Hört sich banal an, aber anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, unser Leben zu verlängern, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Oder ein weiterer Satz, wo ein Mensch sein Leben an Jesus verliert, stellt er mit Erstaunen fest, dass er es gewinnt. Von daher möchte ich Siegertyp sein. Von daher möchte ich Gewinnertyp sein, weil ich mich an Jesus halte. Eng an ihn. Also, willst du Jesus immer noch oder neu nachfolgen? Das ist die Frage heute Morgen, Hausaufgabe sozusagen. Und das andere auch. Wie sieht dein nächster Schritt mit Jesus aus? Kann ich dir nicht abnehmen, sondern das musst du entscheiden. Ich bete. Jesus, hab dir von Herzen Dank, dass du damals Leute herausgefordert hast und wir haben es heute Morgen jetzt auch für uns ganz persönlich hören müssen, hören können, dass dein Wort aktuell ist. Du forderst mich, du forderst uns heraus, zu sehen, wo sind wir eigentlich, wo stehen wir, wo laufen wir, in welche Richtung. Und ich bitte dich um Ehrlichkeit für jeden Einzelnen, dass wir das für uns prüfen, ob wir da sind, wo du bist, oder ob wir uns verlaufen haben. Bring du uns in die Spur und schenk du uns den Mut, dir ganz und gar zu vertrauen. Unser kleines Jahr in dein großes Jahr, in deine Liebe zu uns Menschen hineinzulegen. Dann können wir vertrauen, dass du uns ins Ziel bringst. Hab du Dank, dass wir bei dir nicht zu kurz kommen. Geh du voran. Ich will dir folgen. Amen.